Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 776, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Zuerst wieder ein paar sachdienliche Hinweise. In dieser Show haben wir die Hörer nicht zu Wort kommen lassen. Alles ein bisschen schwierig gewesen, weil ich am Donnerstag, am Zeitpunkt der Ausstrahlung der Big Show 776, nach New York geflogen bin, zu den US Open. Und deshalb haben wir alles schon davor aufgenommen. Und alles ist wieder mal viel. Aber dennoch, Hörer, bitte melden, steilpass@sportradio360.de. Wir haben noch 3, 4 in der sogenannten Pipeline, aber je mehr, umso besser, umso schöner, je vielfältiger die Themen, umso besser. So, das nächste, apropos Hörer, Bracket Challenge US Open. Einfach auch steilpass@sportradio360.de anschreiben, das wäre sinnvoll. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Anyway, Big Show 776. Vier große Teile. Geht los. Erster großer Teil. Thomas Wagner und Toni Tomic. Satte 42 Minuten. Fußball-Nostalgie at its best. Aber natürlich auch was Aktuelles. Und apropos aktuell, aus aktuellem Anlass feiern wir dann den Linzer Athletiksport Club mit Martin Konrad und mit Lukas Zara, weil der LASK hat den Einzug in die Champions League geschafft. Aus österreichischer Sicht feiern wir das einfach, weil wir es können. Der große Teil 2 beginnt mit Markus Götz. Götzi is back. Handball, ich war ja beim Supercup am Wochenende. Götzi war auch dort. Wir haben uns zwar nicht gesehen, aber wir plaudern mit größter Freude darüber. Danach, überragend, Norman Maschner, der beim Last Soul Standing mitgemacht hat. Das ist, wir erklären dann, was es ist. Es ist ein sehr, sehr stranger Ausdauerwettbewerb. Norman ist dort Dritter geworden und ist eine erstaunliche Distanz gelaufen, zu der wir später noch kommen werden. Ja, Norman Mascher ist das. 536 Kilometer, wollte ich nur sagen. Und der Klaus Bellstedt, der jeden Tag 536 Kilometer läuft, schließt dann den zweiten großen Teil ab, und zwar mit dem Update von der Hockey Europameisterschaft, nein, Hockey-Weltmeisterschaft selbstredend in Belgien. Der große Teil 3 beginnt mit dem großen Christoph Leuchtenberg zum Radsport, danach Motorsport mit Eddie Mielke, Stefan der Weiß-Heinrich in dieser Woche verhindert, und danach die Formel 1 mit Stefan Ehlen. Und wir splitten die beiden Fußballteile heute auf, Andreas Renner und Nicolas Martin, erster großer Footballteil im großen Teil 3 dieser Show. Und dann, naja, der vierte Teil beginnt wieder mit Football, Andreas Renner und Nicolas Martin. Danach NHL. Die NHL war in München. Lars Mahrendorf und Tom Heberlein berichten, wie es war. Danach gehen wir weiter zu Simon Graf und Moritz Lang, weil Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist unser eigenes Segment selbstredend wert. Und den Schluss macht heute, das Schlusslicht macht heute, die rote Laterne geben wir Sebastian Kaiser, der schon bei den US Open ist und der erstaunlicherweise am Mittwoch der ersten Woche, obwohl noch gar nichts passiert ist im Hauptfeld, schon ziemlich viel Tennis gesehen hat. Also, bitte. Sportradio 360, es ist die Big Show 776 und es gibt uns jetzt seit 2011, aber Toni Tomic ist der Einzige, oder nein, er ist nicht der Einzige, ist der Erste, der erkannt hat, wir sind nur unter Alkoholeinfluss zu ertragen. Toni, ich grüße dich. Ich hoffe, es ist ein steirischer Veltliner, den du zu dir nimmst.
Nein, es ist tatsächlich kein österreichischer Wein, obwohl ich wirklich die österreichischen Weine gerade in den letzten Jahren sehr zu schätzen, wie sagt man, gekannt habe oder gelernt habe. Sehr, sehr gut, sehr gut. Nein, es ist tatsächlich ein kroatisches Tröpfchen.
Ja, bitte, aber, da kann auch nichts schief gehen.
Aber wenn ich nur mal ganz kurz sagen darf, das ist für mich jetzt die Bohème der deutschen Sportjournalisten. Da liegt ein gut geföhnter, braungebrannter Fußballexperte, der sich um 14.01 Uhr vor meinen Augen, das habe ich mich noch nicht mal getraut, in diesem Podcast, wo der Altruist und wie nennt man das einfach, der disziplinierteste Mensch der Welt, der Producer einlädt und da trinkt der einen Weißwein. Also Chapeau.
Das ist großartig. Chapeau. Wir hören Thomas Wagner natürlich. Thomas Wagner, der am Wochenende in, ich weiß gar nicht, ob man Verl oder Werl sagt, Thomas, ist es mit V oder ist es mit W? In was du, in Werl
es gibt,
oder
es gibt
in
beide, es gibt beides in Nordrhein-Westfalen, aber der erfolgreiche Fußballverein ist mit V und ich war am Wochenende in Krefeld mit St. Tönis, ich war in Trier und zum Abschluss gestern war ich in Verl mit V.
Ich lese
solange
mal vor.
Nicht, solange nicht in Gschwerl war, ist alles gut.
Ich lese mal kurz vor, weil ich selber nicht zusammenbringe. 16 Jahre, 10 Monate und 17 Tage ist Louis Lemke alt und er hat ein Tor geschossen für den HSV im Pokal. Jetzt neigt man beim HSV, wie auch bei anderen Vereinen, Thomas, aber vielleicht beim HSV ganz besonders dazu, komplett auszurasten, wenn ein junger Spieler sehr, sehr gut ist, schon sehr jung. Kanntest du Lemke? Natürlich kanntest du Lemke schon davor. Wie gut ist er? Was passiert jetzt?
Also ich finde, dass du natürlich als Verein stolz bist, wenn aus deiner eigenen Jugend Spieler kommen. Und gestern haben wir, glaube ich, sogar insgesamt 3 Spieler gesehen, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Das macht Fans eines Traditionsvereins stolz. Das darf man auch sein. Ausrasten ist in Hamburg eigentlich eher im Moment, also ich glaube, die 7 Jahre zweite Liga haben schon Demut gelernt. Da gibt es sicherlich noch etwas größenwahnsinnigere Traditionsvereine im Moment in Deutschland. Aber Lemke selber kam ja so ein bisschen rein, weil Muheim bei der WM war und weil Muheim angeschlagen war. Und ich finde, er macht das wirklich ordentlich und noch unaufgeregt. Vor allen Dingen, ich saß dann gestern, wo er in der ersten Seite, aber auf meiner Seite in der ersten Hälfte gespielt hat. Und er ist jemand, der geht in einen Zweikampf und du denkst, oh, den verliert er jetzt. Aber da er eine ganz enge Ballführung hat, kann er sich irgendwie so um den Gegenspieler drum herum winden. Das hat mir gut gefallen. Wir sind uns ja einig, erste Runde DFB-Pokal, das ist was anderes als am Samstag, was in Dortmund auf ihn zukommt. Wenn ich auch sagen muss, dass Verl einfach eine richtig spielstarke Mannschaft ist, die in der ersten Hälfte eigentlich sogar die bessere Mannschaft war. Also freue mich für den Jungen. Man hat nachher aber schon auch versucht, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Er hat gestern keine Interviews gegeben, das kann ich mit 16 auch verstehen. Wobei man sagen muss, wenn er jetzt 10 Mal spielt, dann kann er auch irgendwann mal sprechen. In anderen Ligen ist das auch so. Also ich finde es gut, dass wir so einen jungen Kerl haben. Und ich meine, wenn du Uwe Seeler in einem Geschichtsbuch auf Platz 2 verdrängst, dann hast du für den Anfang deiner Karriere sicherlich nicht so viel falsch gemacht.
Toni, weißt du, wie das bei Bundesliga-Vereinen ist mit dieser, unter Anführungszeichen, Medienschulung? Ich weiß zum Beispiel beim Österreichischen Skiverband, da kommt dann halt ein Journalist zu den jungen Mädchen und Jungen, dann die 14, 15 Jahre alt sind, mit denen wird geübt. Gibt es sowas bei Vereinen auch, deines Wissens, oder macht man das in-house? Wie kann man diesen 16-jährigen Louis Lemke jetzt darauf vorbereiten, dass er nach seinen 3 Toren in Dortmund am Freitagabend bei Thomas Wagner steht und nicht weiß, was er sagen soll?
Also ich bin mir sicher, dass es das gibt, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, genau. Ich weiß, dass man gerade die jungen Spieler so ein bisschen in Watte packt, was das angeht, um sie erst langsam heranzuführen. Man nimmt sie sowieso erstmal aus der Schusslinie, dann macht man vielleicht ein bisschen was mit der im eigenen Club-TV. Gibt natürlich aber auch Spieler, die schon gestanden sind, die vielleicht nicht unbedingt übers Wort kommen. Da gibt es definitiv Schulungen und bis man dann von Vereinsseite, sprich von Presseseite aus, das Gefühl haben könnte, jetzt können wir ihn wirklich schmerzfrei irgendwo in ein Interview setzen und er kriegt 3 Sätze gerade ausgesprochen.
Thomas, wer war der jüngste Spieler, wo du sagst, ein Natural, der kann das, okay, das ist sein erstes, zweites Interview, aber der ist schon richtig gut, witzig, passt auf. Hast du jemanden so im Hinterkopf, der dir da einfällt spontan?
Also ich muss erst mal sagen, ich dachte, deine Frage geht dahin, ob ich schon mal mich erinnern kann an jemanden, den ich gesehen habe, der mir wie Lemke gut gefallen hat. Ich weiß noch, die ersten Spiele von Fiete Arp, die ich gesehen habe.
Den meinte ich, ja.
Da war ich hingerissen einfach, weil der so gut war, wie der sich bewegt hat. Und eigentlich muss man ja sagen, ist seine Karriere leider in Stocken geraten. Man weiß auch nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn er in Hamburg geblieben wäre. Aber da ist ja ganz klar, der Wechsel zu den Bayern war einfach viel zu früh. Ich habe auch nicht verstanden, was das sollte. Und die Bayern brauchten ihn auch nicht. Natürlich dürfen die Bayern die größten Talente Deutschlands also einkaufen bzw. begutachten oder dürfen sagen, das könnte einer für uns sein. Aber bitte, dann leiht ihn in den Heimatverein wieder zurück. Das war viel zu früh für den. Die Karriere hat leider so nicht stattgefunden. Der hat sich aber, finde ich, sympathisch vor den Kameras geäußert. Ich weiß gar nicht, ob der dann, wie jung der war, aber ich weiß, dass Mats Hummels, als er jung war, da habe ich gedacht, okay, der spricht so druckreif, der könnte eigentlich direkt Fernsehexperte werden. Hat er ja dann 15 Jahre später an meiner Seite auch geschafft.
und zwar genau deshalb an deiner Seite geschafft.
Du weißt, das war mit dem Spaß, wir waren zusammen.
Ja, selbstredend.
Was sagst du, Toni?
Ihr wart auch schon zusammen, du und Mats.
Ja, wir waren zusammen in Amerika bei der WM. Ja, ich kenne ihn ja noch, seine Mutter war ja meine Chefin. Wir haben ja früher zusammen im Garten gekickt damals. Du kennst sie ja auch noch, Ulla.
Ja,
ja. Die Mutter von Mats Hummels, ist die nicht beim Bayerischen Rundfunk gewesen? Oder ist es immer noch?
Ich weiß es nicht. Das war die erste Frau, die eine Sportredaktion geleitet hat, damals beim DSF. Das war wo der Rohdiamant Toni Tomic gefeilt wurde.
Da wurde ihm geschliffen. Toni, was hast du an diesem Wochenende? Gab es irgendwas beim Pokalwochenende? Also Thomas hat dieses Spiel ja betreut, wo der Eintracht aus Frankfurt 10-0 zur Pause geführt hat. Toni, irgendwas, was war das Spiel, wo du sagst, okay, naja, das hab ich nicht damit gerechnet, habe mich gut unterhalten gefühlt, oder gab es das gar nicht an diesem Pokalwochenende?
Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass mich die Sendung mit Thomas Wagner aus was war das? St. Tönnies war das, ne?
Ja, Krefeld war es, oder?
St. Tönnies mit Eintracht Frankfurt natürlich so dermaßen überrascht hat, weil ich nicht wusste, dass Thomas Wagner so perfekt Österreichisch spricht, also spricht Deutsch mit einem österreichischen, mit einer Klangfarbe und so eloquent plötzlich mit Adi Hütter da vor dem Spiel stand.
Baba.
Als ob sie damals im Wiener Bezirk, im zweiten Bezirk schon zusammen Kurze getrunken hätten. An sich habe ich drei Spiele betreut, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erwähnenswert wären, außer dass ich am Samstag natürlich, also ich muss sagen, dass ich nicht auf Giesings Höhen saß, aber sozusagen in Gedanken oder beziehungsweise mit der Stimme auf Giesings Höhen war und ich echt ein richtig gutes Pokalspiel gesehen habe, beziehungsweise generell das Spiel von 1860 München. In ihrer momentanen Zusammensetzung und Verfassung haben sich Kiel wirklich schwer gemacht. Hat so ein bisschen der Punch nach vorne gefehlt, aber sie haben das Spiel bis zum Ende offen gehalten. Kiel war wirklich dann in der zweiten Hälfte, also da war überhaupt gar kein Klassenunterschied erkennbar. Das war vierte Liga gegen zweite Liga. Aber dann zu sehen, wie die Herzen der Münchner Löwen-Fans immer noch ticken für diesen Verein. Es gibt ja Mitgliederrekorde mittlerweile, es gibt ja Dauerkartenrekorde. Die Atmosphäre war herausragend. Es war eine Hommage an die Meister von 1966 über drei Viertel des Stadions. War die Choreografie wirklich großartig. Ausverkauftes Haus, volle Hütte, super Stimmung. Giesing brannte sozusagen. Und selbst Freunde von mir waren da, waren natürlich auch begeistert, wie die Leidensfähigkeit dieser Menschen auf die Höhe sein kann mit diesem Verein, dass sie trotzdem immer noch an das Gute glauben. Und man kann jetzt über die Zukunft sprechen, so viel man will. Ich glaube, da blicken wir alle generell in eine Kristallkugel, was diesen Verein angeht. Aber alleine die Spieler, die Protagonisten, ganz voran die Kieler, haben danach in den Interviews kundgetan, wie sehr sie beeindruckt waren von dieser Atmosphäre. Also zum Beispiel Jonas Meffert hat allein nur davon gesprochen, großen Respekt, und hat gemeint, er drückt die Daumen und er ist 60-Fan, damit die 60er bald wieder hochkommen.
Thomas, es ist ein Jammer mit diesem Verein. Ich habe mit Markus Gaube auch darüber gesprochen, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob es der ARD oder der ZDF war, ARD, wenn man diese Zeit auch miterlebt hat in München, wo 60 in der ersten Liga war, wo sie ein Derby gegen die Bayern gewonnen haben, wo sie gegen Leeds United knapp nicht den Einzug in die Champions League geschafft haben. Und wenn man das jetzt sieht, ich weiß gar nicht, aber was schöner ist, ja, so wie es Toni beschreibt, vierte Liga jetzt, Zwangsabstieg und die Hütte ist voll. Und damals das Olympiastadion war halt leider zu selten voll, weil es irgendwie nicht zum TSV 1860 München gepasst hat. Ich weiß nicht, wo ich diesen Verein hintun muss, aber in die zweite Liga, Thomas, da würde ich ihn gerne, gerne reinpacken. Nein,
also die Löwen gehören in die erste Bundesliga, fertig. Also es gibt natürlich ein paar Vereine, die würde man gerne dort sehen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch gerade der Zwiespalt, von dem du sprichst. Ich glaube, ich kann das ja nur von der Ferne betrachten und man weiß ja auch teilweise gar nicht mehr, welche Strömungen es gibt. Es ist ganz klar, dass die Menschen, die da hingehen, unfassbar leidensfähig sind. Es ist klar, dass die Löwen eine der immer noch traditionsreichsten, größten, geilsten Vereine in Deutschland sind. Das Problem ist nur, glaube ich, dass manche, und Toni sagt das ja richtig, wenn du mal im Grünwalder Stadion bist, man hat ja das Gefühl, je weiter es runtergeht, umso leidensfähiger sind die Menschen. Ich befürchte halt nur, wenn du irgendwann in der vierten Liga stecken bleibst, oder auch selbst in der dritten, irgendwann wird es halt auch weniger mit den Leuten, die über ihre Eltern oder Väter noch dahin gehen. Wir haben ja jetzt Löwenfans, die gehen dahin, weil ihre Eltern diese Zeiten, die du eben angesprochen hast, unter Lorand und Wildmoser noch erlebt haben. Ich habe damals in der Seilerstraße im Norden Schwabings gewohnt. Ich musste nur einmal durch den Olympiapark. Ich war gegen Leeds im Stadion.
Ich habe
Europapokalreisen mit den Löwen gemacht. Ja, ich war mit in, wir waren irgendwo in Schweden, in Halmstad oder was. Da haben wir ein Studio, da habe ich, das muss ich ganz kurz erzählen, dann waren wir am Tag vorher da und dann sagt einer, wo ist denn unser Studio? Mit Olaf Schröder damals, dem Leiter der Sendung, gehen wir da hoch und dann zeigt der Schwede, da ist ein Studio. Da denke ich so, boah, damals UEFA Cup bei den, beim DSF noch, da sagt er, nee, das ist für die Schweden, weißt du, das war schön mit Glastisch und allem so und dann, hier, das ist eures. Da stand irgendwie so eine Holzpalette und ein Gartenzaun davor. Da haben wir dann aus dem Präsidiumszimmer haben wir dann noch den schweren Tisch rübergeschleppt, dass es ein bisschen besser aussah. Also, ich habe immer eine Schwäche für die Löwen gehabt. Ganz klar, wenn ich in München drauf gucke, ist mein Herz natürlich oder meine Gedanken sind dann natürlich blau. Aber die haben sich natürlich auch leider so viel intern sich selber in die Füße reingeschmissen. Und wir sind uns ja auch einig, es kann nicht sein, dass dieser Verein jetzt in der vierten Liga vor sich hin dümpelt. Also, zweite Liga dürfte selbst auch nur ein Zwischenschritt sein. Die Löwen müssen irgendwann zurück in die erste Liga, aber das wird natürlich schwer genug, da sind wir uns ja auch einig.
Es ist ja interessant, wenn du mal guckst, das größte Kreuz der Löwen war ja im Endeffekt 2011 dann, wie sie zusammen mit Hasan Ismail gegangen sind. Auf der anderen Seite, die Bayern haben natürlich von den Kirchmillionen profitiert und irgendwann mal ist diese Schere so dermaßen auseinandergegangen. Also früher, du hast ja, Jens, du hast ja von Derbys noch gesprochen im Olympiastadion zwischen den beiden und auch zu der Leeds-Zeit, dann hatte man so das Gefühl, dass die Löwen endlich mal wieder angekommen sind in der Bundesliga und dass sie sich etablieren könnten in der Bundesliga, ganz zu schweigen davon, dass sie jetzt irgendwie eine dritte, vierte Kraft werden könnten oder zumindest auf längere Zeit in den Europapokal gehen. Aber die Schere ist ja mittlerweile so dermaßen auseinandergegangen und vor allem das Bild in München ist ja so, wie du es gerade eben beschrieben hast, Thomas, also die Älteren sind noch wirklich Herzblut-Löwen-Fans, aber sie verlieren natürlich ihre Söhne oder Töchter an die Bayern, weil die Bayern natürlich mittlerweile 35 Mal Deutscher Meister geworden sind und du weißt natürlich selbst, Erfolg verkauft sich am besten bei Kindern und das ist im Endeffekt das große, die große Krux bei dem Verein, ohne auch zu wissen, weil Stand jetzt ist ja genauso wie vor 2011, als sie mit Ismail zusammengegangen sind. Die wissen ja mittlerweile immer noch nicht, wie sie aus dieser Nummer rauskommen. Und es gibt im Endeffekt keinen richtig klaren Zukunftsplan. Du kannst also nicht sagen, oder dieser Verein ist vielleicht in 3 Jahren mal in der zweiten Bundesliga. Du siehst ja selbst, wie Kölner damals in 3, 4 Jahren es nicht geschafft hat, den Verein dann nach oben zu führen.
Ja, und vor allen Dingen
ruhig war, sagen wir mal so.
Ja, und Toni hat ja auch recht. Ich meine, ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Fans bei den Löwen, die sagen, wir spielen wegen mir sogar Bezirksoberliga gegen Oberpframmern. Hauptsache, wir spielen im Grünwalder Stadion. Aber das ist natürlich, ein Fußballverein muss ja auch irgendwann versuchen, mal wieder Erfolge einzufahren. Und ich finde das Grünwalder Stadion geil. Ich kriege Gänsehaut, wenn wir nicht da am Löwenstüberl vorbeigehen und alles. Oder wenn ich von unten die Grünwalder dann hochkomme am Trainingsgelände oder sowas. Ne? Trotzdem muss man sagen, dadurch, dass die Kurven ja nicht überdacht sind, gibt es natürlich sogar noch Stadien in Deutschland, die lauter sind, die auch so alt sind, weil es manchmal so ein bisschen auseinanderläuft. Also, wenn wir diese Nostalgie alles beschreiben, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass das Stadion natürlich geil ist, aber nicht mehr zeitgemäß. Und trotzdem verstehe ich auch jeden, der sagt, wir wollen uns davon distanzieren. Aber Toni hat ja ein Richtiges gesagt. Als die Löwen dann die Bayern 2-mal geschlagen haben, ich kann mich erinnern, bei dem Schuss von Riedel, der Thomas Linke da fast das Gemäsch rasiert, da hatte ich Dienst in Unterföhring beim DSF, da war das Fenster offen, diesen Schrei aus dem Olympiastadion, den hast du, ich schwöre es, bis nach Unterföhring gehört, aus dem Olympiastadion. Und dann muss man natürlich sagen, Stadionneubau, dann hat der OB versucht, alles zusammenzuführen. Dann ist, glaube ich, auch Wildmoser, der natürlich ein klasse Präsident war, aber ich glaube, dann ist er irgendwann auch ein bisschen im Kopf übergeschnappt und wollte mit den Bayern auf Augenhöhe verhandeln. Ja. Das war natürlich ein Fehler und genauso eiskalt hat es natürlich Uli Hoeneß und die Spitze damals ausgenutzt, wenn man sich überlegt, dass die Catering-Kosten für beide Clubs gleich viel waren, dann weiß man nicht, ob man sagen muss, der eine ist einfach größenwahnsinnig geworden oder der andere hat es eiskalt ausgenutzt. Also das war ja der Anfang vom Ende und klar, da darf man auch, ich meine, ich bin ja bekannt dafür, dass ich alles bin, nur kein Bayern-Fan. Aber wenn die Löwen damals wirklich so an den gedeckten Tisch gelaufen sind, plus wie Toni sagt, die 40 Millionen, die die Bayern noch von Kirsch bekommen haben, hinterm Rücken der Liga, dann ist diese Schere so weit aufgegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jeweils nochmal schließen kann. Vielleicht 2624, dann wage ich aber zu bezweifeln, ob es diesen wundervollen Podcast hier noch gibt irgendwann, ne?
Ja, das auch. Und ich weiß ja genau das Spiel, nachdem es mit dem Bayernberg, mit dem 60er-Berg abgegangen ist. Und das war ein Derby gegen die Bayern, das ich meine 1-5 verloren haben. Und da wurde Peter Parkholt rausgeschmissen. Und machen wir uns überhaupt nichts vor. Mit dem Rauswurf von Peter Parkholt ist das Ganze den Bach runtergegangen.
Und Schoko Schachner hat nicht genug Zeit bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen.
So, pass mal auf. Zu Schoko Schachner darf ich eine Geschichte erzählen. Als er 60er-Trainer war, ich glaube, er ist allen irgendwann mal auf die Nerven gegangen. Und ich werde es dann off-air sagen, wer das war. Aber mir hat jemand erzählt, und vielleicht stimmt es auch nicht, ein Kommentator, da gab es ein Spiel, und da war ein ehemaliger 60er, war Co-Kommentator. Und die beiden haben beschlossen, heute kommentieren wir Schoko Schachner aus dem Traineramt bei 60. Ist sowas vorstellbar, Toni? Glaubst du, sowas hat es gegeben oder ist das eine Urban Legend? Ich nenne keine Namen. Die Namen nenne ich erst, wenn wir nicht mehr aufnehmen.
Ich glaube, dass negative Publicity in den Medien nie gut ist für einen Trainer. Letztendlich ist ja dann die Frage, wer der Präsident war und wer dann die Entscheidung getroffen hat mit Schoko Schachner. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du medial dazu beitragen kannst, dass ein Trainer rausgeht.
Du kannst natürlich, wenn du eine Schwäche für den Verein hast, kannst du natürlich ganz klar Dinge bewerten. Immer positiv oder immer negativ. Das ist ja auch klar. Und wenn du dann jemand hast, der neben dir sitzt und der vielleicht mit diesemjenigen auch noch schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kann schon eine Tendenz entstehen. Ich wage aber zu bezweifeln, ob es irgendeinen Kollegen von uns gibt, der jetzt in ein Spiel geht und wirklich sagt, heute kommentiere ich den Trainer mal raus. Aber dass du schon eine Farbe da drin hast und dann dazu beitragen kannst, wenn eine Stimmung eh aufgeheizt ist, das ist ja auch klar.
Ja, so,
wir haben Thomas Wagen. Es gibt ja zum Beispiel Stimmen, die sagen, dass Toni Tomic den VfB Stuttgart zur dritten Kraft in Deutschland wieder hochkommentiert hat.
Ja, das ist ein guter Einstieg, weil die Stuttgarter natürlich am Freitagabend die Bundesliga-Saison eröffnen, dummerweise beim FC Bayern München. Und ich hatte vor 2 Wochen hatte ich einen Bayern-Fan in der Sendung, oder war es letzte Woche, und der hat gesagt, naja, also bevor die Dortmunder jetzt aus seiner Sicht gut eingekauft haben, hat er sich gedacht, erste Herausforderer für den FC Bayern München könnten die Stuttgarter werden, Toni. What say you? What say you?
Ist das der Quoten-FC Bayern-Fan, den du in deinen Podcast...
Ja. Ich habe einen lasse ich rein. Wenn Alexi keine Zeit hat, dann kommt ein Quoten-FC Bayern-Fan rein.
Ja gut, dass Platini nicht dabei ist im Podcast.
Er hat kurzfristig abgesagt, weil mein Dolmetscher nicht konnte. Er wollte auf Deutsch nicht und mein Dolmetscher konnte heute nicht. Toni, wie gut sind die Stuttgarter?
Um erstmal auf deine Frage einzugehen, komme ich mir vor, als ob die Bayern sich am Anfang der Saison immer irgendwie einen Herausforderer suchen, in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht die Dortmunder es nicht schaffen, auf Augenhöhe mal eine Saison zu bestreiten. Ich glaube, letztes Jahr waren es die Frankfurter, habe ich gehört. Ja, davor war es natürlich Bayer Leverkusen, logischerweise aufgrund des Meistergewinns. Die Dortmunder sind natürlich irgendwo in diesem Dunstkreis. Warum derjenige den VfB Stuttgart genannt hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Der VfB Stuttgart hat sicherlich eine gute Entwicklung genommen und der VfB Stuttgart gehört sicherlich mit zu einer der Anwärter auf die dritte Kraft in Deutschland, was ja der ehemalige VfB-Präsident Wahler dann auch weise vorausgesagt hat in seiner Amtszeit. Dass er der Verein hat es nicht in seiner Amtszeit geschafft, aber zumindest nach seiner Amtszeit zur dritten Kraft zu avancieren. ich finde, dass der VfB echt vieles richtig macht, vor allem was die Transferpolitik angeht, vor allem was die Transferpolitik auch angeht, die Leute in den entscheidenden Positionen zu halten, die es entscheiden, also die Entscheider an sich mit Fabian Wohlgemuth und mit Sebastian Hoeneß. Wie lange die Reise letztendlich gehen wird mit Sebastian Hoeneß, bleibt abzuwarten. Ich meine, dass der Junge oder dass der Mann Begehrlichkeiten weckt im In- und Ausland, ist durchaus bekannt. Aber die Mannschaft ist gewachsen und die Mannschaft ist stabil. Ob sie jetzt die Bayern schlagen kann, ich glaube, ich kann da nur den Hoeneß zitieren, der sagt, ich glaube, es ist am besten, die Bayern am ersten Spieltag zu haben, als irgendwie am 14. oder am 7. Ich möchte nicht ausschließen, dass der VfB was mitnehmen kann aus München, aber an sich sehe ich die Bayern in einer komplett anderen Liga in dieser Liga. Und das wird sich auf Jahre hinweg nicht ändern. Die anderen sind einfach Mitläufer. Können schauen, wie cool, wie eng sie noch die Schere schließen können an sich. Aber du weißt ja selbst, wie das Business funktioniert. Also schon allein aus Dortmunder Zeiten, als sie die Meistermannschaft damals kaputt gekauft haben mit Lewandowski, mit Götze und mit Hummels. Wir werden es die Bayern auf gar keinen Fall zulassen, dass irgendein großer Konkurrent wächst innerhalb der Liga, weil sie werden dann schon dafür sorgen, dass sie dann die ein oder zwei Leistungsträger da rauskaufen, so wie sie es die Jahre über hinweg, die letzten 20 Jahre überall gemacht haben, also mit Bremen, mit Bayer Leverkusen oder mit Dortmund. Ich glaube, der VfB Stuttgart trägt zu einem ganz guten Grad dazu bei, dass die Liga attraktiv ist, gerade mit ein paar coolen Typen da drin. Spielen Champions League, also insofern sehe ich den VfB Stuttgart wirklich gut aufgestellt für die kommenden Jahre und ich glaube, dass der VfB auch unter den Top 4 landen wird in der kommenden Saison in der Bundesliga.
Trotzdem wird es, glaube ich, am Freitagabend leider mal wieder das übliche 5:1 oder sowas geben,
genau.
Weil die Bayern natürlich dann direkt heiß darauf sind, im ersten Spiel ein Statement abzulegen und der VfB, das muss man ja auch sagen, ist ja, glaube ich, der Club, der sich von den Bayern eigentlich fast am häufigsten abschießen lässt, egal ob die vorher 20 Spiele am Stück gewonnen haben. Das ist echt, glaube ich, so eine kleine Bayern-Phobie. Insgesamt hat Toni aber vollkommen recht. Ich finde, von allen Traditionsvereinen, die so mal abgestürzt waren, und der VfB war ja in den letzten 10 Jahren, glaube ich, zweimal in der zweiten Liga sogar, macht der VfB im Moment eigentlich den besten Job. Das muss man anerkennen. Das war unter Eberl 9 Jahre lang Borussia Mönchengladbach, die dann in einem Jahr alles eingerissen haben, was sie gut gemacht hatten. Jetzt struggelt Eintracht Frankfurt gerade so ein bisschen, die in den letzten 10 Jahren auch vorbildlich waren. Und ich glaube, dem VfB fehlt jetzt so international mal ein Ausrufezeichen. Das war in den letzten 2 Jahren so lala. Aber ich finde, die haben eine interessante Mischung an Spielern. Das neue Stadion tut ihnen gut, weil früher diese Laufbahn vieles weggenommen hat von der Atmosphäre. Hoeneß ist ein super Trainer, muss man wirklich sagen. Also ich sehe den VfB auf jeden Fall in der Champions League, aber leider am Freitagabend, wie eigentlich alle in der Liga, mal wieder chancenlos gegen die Bayern.
Es gab mal ein 4:1 in München unter Taifun Korkut. Das war das ganz große Ausrufezeichen.
Ja, aber die Stuttgarter Kickers, das sind ja die einzigen, die in der Bundesliga-Historie keine negative Bilanz gegen die Bayern haben.
So sieht es aus.
Auf die Blaue.
Ja, auf die Blaue.
Das ist verrückt. Jetzt schaue ich wirklich. Jetzt schaue ich schon wieder ein blauer Verein.
Die einzige Bundesliga-Mannschaft in der Historie der deutschen Fußball-Bundesliga seit 1963, die keine negative Bilanz gegen die Bayern haben, sind die Stuttgarter Kickers. 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen und ein ausgeglichenes Torverhältnis.
Das wäre mal eine Quizfrage wert.
Absolut.
Ja, das ist wie im Quiz im Stadion an der Schleiße.
Ganz andere Frage an den Producer. Reißt der Lask heute Abend etwas gegen Celtic?
Naja, reißen im Sinne von, also wir nehmen am Dienstag schon auf, Toni, Thomas und ich, weil ich am Donnerstag nach New York fliege. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen, aber sie werden auf keinen Fall dieses 0:3, das ja, glaube ich, unglücklich, oder von dem ich weiß, dass es unglücklich zustande gekommen ist, das werden sie auf, Toni, keine Chance, dass die das umdrehen. Aber es ist halt wie bei Sturm gegen Fener zu Hause. Natürlich war Fener besser, aber Sturm hat Chancen aufs 1-0 gehabt. Und der LASK ist eine gute Mannschaft. Ist wahrscheinlich im Moment sogar die beste österreichische Mannschaft. Traue ich ihnen zu, dass sie gewinnen gegen Celtic.
Aber ich habe das Spiel gesehen, 20:17 Torschüsse für den LASK. Nach 5 Minuten muss es 2-0 stehen. Ist mir bis heute noch ein Rätsel, wie die diese Riesenchancen nicht reingemacht haben.
Ich prophezeie aber das Triple in diesem Jahr für den österreichischen Rekordmeister aus Hütteldorf.
Ja, Moment. Da muss man dich wieder einbremsen, Thomas, weil wenn man Martin Konrad nämlich fragt, der heute leider im Flugzeug sitzt, in dem Moment, wo wir aufnehmen, Dann ist der SC Rapid oder der SK Rapid natürlich nur aus eigener Zählung Rekordmeister. Weil wenn es nur um Bundesligatitel geht, dann ist die Austria aus Wien der Rekordmeister.
Moment, aber das ist ja... Also das
oder
ist
die Salzburger sogar schon, sogar ja, die Salzburger.
Moment mal, aber das kann ich jetzt auch bitte, und das kannst du Martin Konrad 1:1 weiterleiten.
Also, mach ich.
Wenn 1940 einer Meister geworden ist oder 1920, warum soll das denn weniger wert sein, nur weil das Ding noch nicht Bundesliga hieß? Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich hat Holstein Kiel einen Meistertitel gewonnen. Und natürlich hat Eintracht Frankfurt 1959 einen Meistertitel gewonnen, obwohl das noch nicht Bundesliga hieß. Warum soll dann dieser Titel von Rapid vorher nichts wert sein? Da werde ich ja richtig sauer jetzt. Dass du dich hier hinter Martin Konrad versteckst, um deine ureigene Abneigung gegen den SK Rapid auszuleben, das ist eine Unverschämtheit. Wirklich.
Also ich habe
jetzt auch derjenige, der unbedingt die Messecup-Erfolge der jeweiligen Vereine zählen lassen will. Ich weiß, dass die UEFA das mittlerweile anerkannt hat, genau. Aber du weißt natürlich auch die Geschichte dahinter. Also nicht jeder Verein bzw. nicht jede Stadt hatte die Möglichkeit, in diesem Messepokal teilzunehmen.
Vollkommen richtig.
Auch das d'accord. Ist für mich ehrlich gesagt kein Faktor, warum ich das zählen lassen könnte.
Ja, Messepokal ja, aber eine Meisterschaft... Oder glaubst du, die Meisterschaften,
ja, ich bin bei dir. Meisterschaft
die Meisterschaften von Hajduk, die zählen natürlich auch alle?
Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
Aber warum hieß das Messestadtpokal? Waren das wirklich nur Städte, die Messen austragen konnten?
Nicht nur, aber größtenteils. Und es konnten auch große Metropolen noch dazukommen. Und du konntest zum Beispiel, das ist die Besonderheit, du konntest zum Beispiel sagen, dass... ich nehme mal Stuttgart, ich weiß jetzt gar nicht, ob Stuttgart damals die waren natürlich eine Messestadt, aber es hätten Mannschaften wie der VfB und die Kickers zusammen eine Mannschaft bilden können, die dann in diesem Wettbewerb gespielt hätte, weil die dann für die Messestadt Stuttgart gespielt haben. Aber die meisten haben dann einen Verein benannt. Und die UEFA, wie gerade Toni sagt, struggelt ja immer so ein bisschen damit, erkennen wir diesen Wettbewerb als Vorgänger des UEFA Cups bzw. der Europa League an.
Okay, es ist so, so herrlich. Also wirklich toll, ihr zwei. Es ist überragend grandios. Mir fällt jetzt ein, die Geschichte
ist der größte. Pass auf, für dich eine Frage an dich, Jens Huber.
Bitte.
Wer ist mit Abstand der größte kroatische Club aller Zeiten? Denk bitte genau nach.
Nein, einfach nur, weil es so geil klingt, muss es für mich Hajduk Split sein. Aber nur, weil es so geil klingt.
Ja, nicht nur, weil es geil klingt, weil es auch stimmt. Punkt.
Ja, gut, das kann ich nicht sagen. Aber für mich war Hajduk Split immer... Die sind zu einem Grazer Stadthallenturnier gekommen, das immer 25., 26., 27. Dezember war. Die waren schlechter ausgerüstet, und zwar um die Hälfte schlechter ausgerüstet als die österreichischen Spieler, alte Turnschuhe. Aber die haben gekickt dort. Das war zum Niederbrechen schön. Und deshalb Hajduk Split, überhaupt keine Frage.
Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Du sprichst ja hier mit... zwei fünffachen deutschen Medienmeistern und zwei Medien-Europameister. Im Finale Bergum...
Michael Leopold Rossi, hat das Tor geschossen.
Lupi, ja, das ist die kleine negative Fußnote an dem Ganzen. Weil du ihn dann nicht mehr einfangen kannst. Nein, hat er wirklich. Gegen Bergumi muss man wirklich sagen. Aber eins ist ja ganz klar. Ich habe nie wieder... Wir hatten Spieler zum Niederknien. Wie Armin Schnell, dem hast du den Ball gegeben. Der ist wie Marc Wilmots durch die Abwehr durch. Wir hatten Wolle Schmidt. Der hat draußen noch ein kleines Kippchen gedreht. Und war aber dann noch ein Platz einfach mit dem Steckpass. Wir hatten Toni Dominguez, einen Spanier, der damals die Leichtigkeit des Umfallens im Strafraum neu definiert hat. Aber... Ich muss ehrlich sagen, wenn ich von hinten stand, als Capitano der Innenverteidigung, dann habe ich mich verliebt in dieses wehende Haar unseres kroatischen Imports, Toni Tomic, der wirklich den Ball gestreichelt hat. Es ist ein Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Ein alter Hajduke.
Der Safet Susic, das...
Den habe ich sehr genommen.
Ja, ich habe auch, natürlich, den mochte ich auch sehr. Großer Spieler, wie kommen wir jetzt noch ganz schnell zum Topspiel bei Sky am Samstagabend 18.30 Uhr? Thomas, du hast es eh schon gesagt. Die Hamburger fahren nach Dortmund. Die Hamburger sind wieder in Hamburg alleine in der Bundesliga. Mit welchen Aussichten und Ansprüchen und mit einem Coach, der genau was ist? Was ist Merlin Polzin? Ist das jemand, der Thomas Schaaf von Werder Bremen werden wird, weil er so lange da ist, auch wenn er vielleicht nicht die Bundesliga gewinnt. Aber was sind die Ansprüche und was kann dieser Coach, den ich nicht greifen kann?
Also erstmal sage ich ganz klar, dass es für die beiden Aufsteiger des letzten Jahres für den HSV in Köln auch in diesem Jahr eigentlich nur um den Klassenerhalt geht. Ich glaube, wenn du 2 Jahre in der Bundesliga bist und dann in ein drittes gehst, dann hast du wieder bessere Startvoraussetzungen. Sei es das Fernsehgeld, sei es die individuelle Entwicklung von Spielern. Beim HSV muss ich dir klar sagen, wir haben mit Vuskovic und Viera die beiden besten Spieler der vergangenen Saison verloren. Also neben Heuer Fernandes, der eine überragende Saison gespielt hat, und Lokonga, der ab und zu leider verletzt war. Vuskovic zu ersetzen ist eigentlich nicht möglich. Was der letztes Jahr gespielt hat, war unfassbar. Dennoch finde ich, mit Bornau haben sie einen guten Mann geholt, der auch weiß, wie die Bundesliga tickt. Viera gibt's ja noch eine Hoffnung, dass das klappt. Aber im Mittelfeld, finde ich, sind wir ganz gut besetzt. Ich habe ein großes Fragezeichen im Angriff. Patson Daka fand ich bei Salzburg richtig gut. In Leicester hat er das maximal 1-2 Jahre bestätigen können. Das ist ein bisschen das Problem. Und klar ist, wir haben ein schwieriges Startprogramm, weil wir spielen in Dortmund, dann gegen Mainz zu Hause. Die rechne ich richtig hoch ein dieses Jahr. Die kommen für mich unter die ersten 8. Dann spielen wir in Leipzig, dann gegen das Weiße Ballett aus Müngersdorf und dann in Hoffenheim. Das heißt, du kannst nach 4-5 Spielen schon auch... klar, du kannst auch zu Hause gegen Mainz gewinnen. Letztes Jahr haben wir 4-0 gewonnen, aber es kann dir halt auch passieren, dass du nach 5 Spielen wieder unten drin stehst. Ich kann alle nur warnen zu glauben, dass Elversberg und Paderborn natürliche Abstiegskandidaten sind. Ich glaube, dass zum Beispiel Elversberg gute Chancen hat, drin zu bleiben. Und deine Frage, Merlin Polzin, muss man sagen, als er angefangen hat, hat er ja so ein bisschen so eine Aura gehabt eines jungen Realschullehrers, der jetzt auf so eine Horde losgelassen wird. Ne? Ich finde, er hat sich unglaublich gemausert, sowohl in seiner Persönlichkeit, als auch, dass er harte Entscheidungen getroffen hat, die mir manchmal nicht gefallen haben. Warum Klatzel so selten gespielt hat, habe ich letztes Jahr nicht verstanden. Aber er hat es konsequent durchgezogen. Er hat mit den Spielern transparent geredet. Und ich finde, er hat schon in jedem Jahr auch Krisenmomente moderiert. In der Aufstiegssaison war ja vor dem Darmstadt-Spiel, haben ja alle wieder Angst gehabt. Letztes Jahr hinten raus hast du gedacht, denen geht der Saft aus. Also ich finde, dass Polzin echt einen Riesenjob macht. Ich würde mir auch wünschen, dass sein Vertrag verlängert wird. Das kannst du ja auch machen mit verschiedenen Ausstiegsszenarien. Also, um es klar zu sagen, ich wünsche mir, dass Merlin Polzin 20 Jahre beim HSV bleibt. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir am Ende der Saison irgendwo zwischen 13 und 15 einlaufen. Und das ist meiner Meinung nach auch das Ziel.
Okay. I let you go on this one, Tony. Ist der FC Arsenal nach dem ersten Spieltag der Premier League schon wieder englischer Meister? Weil was die anderen geboten haben, mit anderen meine ich zum Beispiel den FC Liverpool bei Newcastle, wo ich das ganze Spiel mir angeschaut habe, wo René Adler, glaube ich, etwas früh schon Newcastle zum Sieg gratuliert hat. Wurscht, oder war es Schmiso? Einer von beiden jedenfalls. Aber Liverpool hat mich nicht überzeugt, Manchester City hat mich nicht überzeugt. Und Arsenal wirkt.
Du hast den FC Everton vergessen, bitte.
Ah, den habe ich dir vergessen. Okay, die könnten auf Augenhöhe mitspielen vielleicht. Aber also Toni, in England, ich weiß, es ist eine elends lange Saison, aber für mich ist FC Arsenal, und jetzt baue ich gleich eine Brücke zu Götze, der dann zum Handball spricht, ist ein bisschen wie der SC Magdeburg. Also so deutlich das Team to beat, wie selten eigentlich.
Ja klar, also... Ist so, liegt auf der Hand letztendlich. Arsenal ist die Mannschaft, die die Messlatte gesetzt hat in der vergangenen Saison, und mit Blick auf die anderen Mannschaften fällt es mir jetzt ehrlich gesagt schwer, jemanden zu finden, der die auf dieser Qualitätsebene auch challengen kann. Manchester City war es ja über die größte Zeit in der vergangenen Saison, hat allerdings natürlich den größten Faktor verloren mit dem Trainer, hat natürlich auch einen sehr großen qualitativen Niederlass hinnehmen müssen. Ich befürchte, dass es sogar eine sehr, sehr schwierige Saison werden wird für Manchester City. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Die haben ja Buaidi jetzt noch geholt und werden wahrscheinlich auch Enzo Fernandes holen. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass es eine schwierige Saison werden wird für Manchester City. Chelsea ist wie ein wild gewordenes Pferd. Das musst du erst mal zähmen. Das haben einige versucht, haben es nicht geschafft. Unter anderem Maresca, den ich wirklich für einen fähigen halte. Mal schauen, wie Xabi Alonso mit der ganzen Gemengelage zurechtkommt. Und dann hast du natürlich Liverpool, klar, die wahrscheinlich in den engeren Kreis gehören aufgrund ihrer Ausgaben in der vergangenen Saison, also sprich Sommer 2025 und aufgrund auch des Meistertitels 2025. Aber Liverpool hat große, wie ich finde, strukturelle Probleme beziehungsweise Fehler auch gemacht. Und Arsenal profitiert im Endeffekt jetzt aus diesen ganzen Jahren, in denen sie Vizemeister geworden sind, in denen sie sich aber sukzessive über die Jahre hinweg einen Kader strukturell aufgebaut haben, der es geschafft hat, in der vergangenen Saison tatsächlich dann auch Meister zu werden und auch in die Champions League oder ins Champions League Finale zu kommen. Das ist definitiv die Mannschaft, die auf Jahre hinaus für mich ehrlich gesagt vermutlich Serienmeister werden könnte in England. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Chelsea mal Liverpool eventuell dazwischen grätscht. Bei Manchester City bleibt abzuwarten, was auch noch das ganze Verfahren angeht mit den 150 Anschuldigungen oder die Fälle, in denen sie angeschuldigt sind. Ansonsten fällt mir sehrlich schwer, jemanden zu nennen, auch die Spurs nicht, die zwar immer strampeln, auch jetzt nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen haben, aber dann sang und klang noch den Brentford rein und runtergegangen sind. Also Arsenal hat sehr, sehr viel richtig gemacht in der vergangenen Saison, hat einen brutal breiten und qualitativ gut besetzten Kader, da ist jede Position zweimal wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und insofern, ja, also ich fürchte, das wird jetzt über die kommenden Jahre hinweg eine Arsenal-Ära.
Was ja gar nicht so schlimm ist, Thomas. Mal eine andere Ära.
Ich mag Arsenal, wobei Arsenal ja eigentlich immer so bei Wenger für schönen Fußball stand. Das fand ich jetzt letztes Jahr nicht unbedingt immer so. Da war halt viel über diese Standardstärke. Aber Toni hat natürlich vollkommen recht, zu Recht gesagt. Da siehst du auch, dass es sich lohnen kann, an einem Trainer festzuhalten. Sie haben immer dran geschnuppert. Jetzt haben sie es mal durchgezogen. Ich würde ihnen einfach auch mal den Champions-League-Pokal wünschen, den sie ja noch nicht haben. Und das scheint im Moment alles sehr, sehr stabil zu sein. Ich bin nicht so tief in der Premier League drin wie Toni, obwohl ich mir viel anschaue, der das sicherlich ein bisschen mehr bewerten kann. Aber wenn er sagt, sie haben das Zeug zum Serienmeister, dann sage ich nur eins, die einzige Mannschaft, die das eventuell zerstören kann, sind die Toffees. Ich meine, wir sind gut in die Saison reingekommen, das darf man nicht vergessen, ne?
Und viertplatzierte der momentanen Tabelle auch.
Ja, genau.
Champions League. Ganz klarer Kurs Champions League für den FC Everton.
85, den Europapokal der Pokalsieger. Die Bayern im Halbfinale filetiert und im Endspiel selbst nicht am starken SK Rapid zerschellt.
Wo waren deine Herzen Zeit? Damals im Finale 85, Thomas, gegen Rapid?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beide schon geliebt, aber diese Rapid-Geschichte auch mit Ernst Happel, das ist mir so erst immer mehr so ins Blut reingeflossen. Ich hänge jetzt so grün-weiß an diesem Rapid doch dran. Everton hat mich damals, ich kann mich an dieses Bild erinnern, ich meine, ich war 13 Jahre alt und im Goodison Park hat dermaßen die Kamera gewackelt, als sie die Bayern abgeschossen haben im Halbfinale.
Das war so geil, das war wirklich.
Also dieses Spiel war, das sagst du ja selbst du als Liverpool-Fan, das war so geil, das hat mich so mitgerissen, dass ich glaube, einfach sagen zu können, im Finale war ich dann doch, es war ja hochverdient, Everton hat Rapid an die Wand gespielt, ich glaube, ich war schon auch für die Toffees in diesem Spiel.
Man muss ja natürlich auch dazu sagen, es war genau die Ära, in der beide Liverpooler Clubs wirklich das Nonplusultra in England waren, also in der damaligen jetzt nicht bestehenden Premier League, also in der First Division. Und das war ja eine überragende Generation damals, ja, mit Sharp, mit Gray, mit Southall, mit Lineker. Also das wäre sicherlich so über Jahre hinweg, wenn die zusammengeblieben wären, hätte Everton definitiv noch, also nicht nur öfter Meister werden können, sondern auch Liverpool richtig challengen können.
Ja, und vor allen Dingen hätten sie auch im Europapokal der Landesmeister eine gute Rolle spielen können. Und das war ja gerade nach 85 durch Heisel gar nicht möglich. Ne?
Ja.
Und zu jener Zeit habe ich aber tatsächlich auch, zumindest international, Rapid echt die Daumen gedrückt, weil Rapid eine geile Mannschaft hatte. Mit Antonin Panenka, der mir jetzt als erstes einfällt. Der Funky Feurer im Tor, Keglewitz, der, glaube ich,
Herbert Weber,
ja, also ganz, ganz...
Krantscher war noch vorne drin auch, ne?
Zlatko Krantscher natürlich, überragend. Hans Krankl auch dann wieder.
Wahnsinn,
ja. Das ist schon toll, ja. Also ganz tief, sehr weit weg. Also damals, ich mochte aber, damals habe ich halt, da war ich noch so naiv zu glauben, wenn eine österreichische Mannschaft im Europacup spielt, dann muss ich dieser österreichischen Mannschaft die Daumen drücken. Das
also ich hat kann dir diese Illusion nehmen, man muss auch als Deutscher nicht einer deutschen Mannschaft die Daumen drücken im Europapokal. Das kann ich dir sagen. Also beruhig dich. Aber trotzdem merke ich, dass bei dir dieses grün-weiße Feuer noch so ein ganz kleines bisschen lodert.
Aber jetzt, Toni? Du warst für Rapid damals 85.
Ja, natürlich, ja. Und das war, glaube ich, das Jahr, Thomas, korrigier mich bitte, wo sie nach dem 0-3 bei Dynamo Dresden 5-0 zu Hause gewonnen haben, oder? War das jene Saison?
Ganz genau. Und als sie dann 96 im Finale waren, waren doch die Janker-Festspiele, wo sie dann Feyenoord zu Hause 3-0 abgeschossen haben. Mit Peter Stöger damals auch noch.
Ne? Carsten Janker. Also damals übrigens für Hin- und Rückspiele gab, das geht eigentlich auf gar keine IQ auf. Ja, aber Heiduk hat ja damals 75 Saint-Étienne aus dem Poljut gefegt. Ja. Saint-Étienne war ja damals dann Finalist. und haben am 5-1 dann bei Saint-Étienne wiederum verloren.
Ja. Also, und selbst was Real Madrid... Was Real Madrid auswärts Spiele verloren hat und da ja. haben sie dann zu Hause mit Schiri van der Kroft und was weiß ich nicht, Gladbach hat, glaube ich, 4 oder 5 Tore geschossen, 3 wurden nicht aberkannt. Also ich möchte Real, diesem großartigen Club, natürlich nicht seine Trophäen neiden, aber das war schon teilweise wild. Die haben 5-0 am Betzenberg verloren, die haben 5-1 bei uns beim HSV verloren, ja. die sind abgeschossen worden und haben das dann immer wundersamerweise im Bernabeu häufig noch gedreht.
Wie hieß dieser Außenverteidiger, rechter Außenverteidiger, der die Stutzen immer bis zum Knöchel runtergeschoben hatte?
Du, und der marschiert der Link, du meinst Camacho oder links?
Oder was der Linke? Was der Linke, ja, Camacho?
Ja, der Linke, Camacho.
Camacho. Ja, okay. Ja. Ja, das, damals war es noch was Besonderes, wenn ich am Mittwoch Fußball schauen durfte, weil es sind nicht so viele Spiele gekommen. Und wenn der ORF dann irgendwie Real Madrid gegen Inter Mailand gebracht hat, das noch nicht um 21 Uhr begonnen hat, in meiner Erinnerung, das waren Festtage.
Aber großartig. Toni, guck mal, jetzt sitzt er da, jetzt sitzt er in Kitzbühel vor seiner Millionärsvilla, wenn du am Schwarzsee hochfährst. Da, vor dieser Tür, habe ich habe geklopft nach dem Hahnenkamm. Um 1 durfte ich noch ganz kurz
Hallo sagen.
Nein, Thomas wollte klopfen, aber war leider so ungeschickt, dass er auf der Eisplatte ausgerutscht ist und der Klopfarm verletzt war. So schaut es nämlich
ganz
aus.
Ganz genau. Und der Kollege, der mit mir da war, hat morgens gesagt, als wir wach wurden, wir haben im Kinderzimmer geschlafen und im Fremdenzimmer, da sage ich, wie fühlst du dich? Er sagte, ich liege gerade in der Mausefalle, ich liege hier so schief.
Wir müssen pausieren, aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Toni Tomic und bei Thomas Wagner. Schönes Wochenende, ihr zwei. Bis bald.
Bis bald.
Ja, servus, da spricht der Hackelschorsch und ihr hört gerade Sportradio 360. Viel Spaß.
Herrschaften, jetzt geht's weiter in der Big Show 776 und wir hören schon den Wetterbericht in Ö3 im Auto von Martin Konrad, der auf dem Weg ist zum neuen Trainer des ehemals ruhm- und glorreichen Grazer Athletikersportclubs. Grüß dich, Martin. Wer ist der neue Mann?
Grüß euch.
Servus.
Gerald Scheiblener.
Okay. Also mir sagt er nichts, aber dem Lukas Zara. Nein, mir nicht, aber dem Lukas Zara. Nein.
Bist du im Schweizer Fußball nicht zu Hause und auch nicht im österreichischen offensichtlich. Blau-Weiß ja, Wien, Meistertrainer, zweite Liga, Meistergruppe unter den Top 6 und dann nach Zürich gegangen. Dort allerdings eine schlechte Mannschaft übernommen und dann, wie das eben so ist, freigestellt worden. Und jetzt ein halbes Jahr in der Warteschlange gewesen.
Blau-Weiß-Linz ist in meiner Erinnerung gestorben, seit sie am vergangenen Sonntag 5-1 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Das ist eine andere Geschichte. In der Leitung auch Lukas Zara, der gestern, da sprechen wir danach drüber, in Brno war, aber mach uns ein bisschen Lust. Lukas, grüß dich. Was hast du dort beobachtet?
Servus. Ich war bei der Volleyball-EM. Österreichs Volleyballerinnen haben sich erstmals auf sportlichem Wege für die Europameisterschaft qualifiziert. Jetzt wird vielleicht wer sagen, weil es zum ersten Mal mit 24 Teams spielen. Aber ja. Das ist trotzdem, das ist ein langsames Projekt, das da aufgebaut wurde. Vor 10 Jahren hat man sich gedacht, hey, wir müssen in den Volleyballsport bei den Frauen, im Hallenvolleyball investieren. Und das sind jetzt die ersten Früchte, dass man mal bei so einem großen Turnier dabei ist. Und das sind junge, ambitionierte Sportlerinnen, die Geld verdienen wollen mit ihrem Beruf. Und das können sie nur im Ausland und sie wollen sich dort empfehlen. Und das tun sie zu Stücken, zumindest stückweise tun sie das dort auch. Ja. Das habe ich mir angeschaut.
Schauen wir uns gleich an. Ja, das schauen wir uns da gleich an. Aber natürlich das Thema Dujour. Martin, ich habe gerade mit Thomas Wagner und Toni Tomic ein bisschen in Europacup-Erinnerungen gekramt. Und da ist natürlich dieses 5-0 von Rapid gegen Dynamo Dresden nach dem 0-3 Auswärtsspiel zur Sprache gekommen. Ist das, was der LASK jetzt aufgeführt hat am Dienstagabend mit diesem 5-1 nach Verlängerung, Hinspiel 0-3 bei Celtic Glasgow vergleichbar? Oder muss man, so wie ich, ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, lieber LASK, bei der Auswärtstorregel wäre es rausgeflogen?
Naja, dann suchst du wirklich
nein.
Das berühmte Haar in der Suppe oder legst den Finger auf die Wunde, wie es so schön heißt. Nein. Es gab übrigens nur einmal ein österreichisches Team, du hast ja schon angesprochen, das ein 0-3 aufgeholt hat. Und das war eben vor über 40 Jahren im Europapokal der Pokalsieger Rapid gegen Dynamo Dresden. Ich finde, es ist diesmal nicht nur nicht vergleichbar, sondern es ist diesmal eigentlich noch sensationeller. Denn es stand nach 30 Minuten 0-1. Das heißt, es stand eigentlich 0-4. Und dann hat der LASK das Spiel gedreht und mit 5-1 den Weg in die Champions League gefunden. Das ist außergewöhnlich, das ist, man muss es einfach sagen, auch verdient im Übrigen, auch über beide Spiele, weil das erste Spiel ist ja für den LASK sehr unglücklich verlaufen und die Niederlage war viel zu hoch. Also das heißt, alles in allem ist der Club oder das Team aufgestiegen, dass das Bessere war. Man muss natürlich auch dazu sagen, Celtic ist jetzt vielleicht dann doch eben nicht Champions League. Das heißt, das kann man jetzt dann auch natürlich ein bisschen kritischer sehen. Das ist aber für den österreichischen Clubfußball trotzdem sensationell und ganz wichtig gewesen, dass man vor den Schotten jetzt ist, auch in der Fünfjahreswertung, dass es zusätzliche Punkte gibt. Also kräftiges Lebenszeichen und es gibt jetzt dann noch ein paar weitere Mannschaften, die dann auch noch in den Europacup kommen, in die Ligaphase und das ist natürlich super.
Also ich möchte das gar nicht kritisch sehen, Lukas. Ich habe zum Thomas Wagner gerade gesagt, 85 war ich komplett auf der Seite von Rapid und am Dienstagabend, mir hat das komplett getaugt, dass der LASK da gewonnen hat. Und ich frage mich halt auch, ist der LASK aktuell, wir haben ja vor der Saison gesprochen, dass Salzburg Meister wird, aber ist der LASK aktuell die stärkste Mannschaft Österreichs?
Ja, lass sie mal alle gegeneinander spielen, dann kann ich dir das beantworten. Ja, jetzt mache ich es mal leicht. Aber es war natürlich einer der größten, wenn nicht die größte Leistung eines österreichischen Fußballvereins im Europacup gestern. Und wahrscheinlich auch die lukrativste, also das Match zu gewinnen, dass du dir dann diese, naja, also mindestens 25 Millionen werden da reinkommen jetzt beim LASK, das ist auch nicht unerheblich. Und die Frage ist, was passiert da jetzt? Kommt wirklich der Sascha Kalajdzic zurück zum Beispiel? Geht der Sascha Horvath, obwohl er jetzt Champions League spielen könnte, hat ein Angebot offenbar aus den USA vorliegen. Küper hat dann gestern auch nochmal gesagt, es muss sich noch was tun. Wir haben einen zu kleinen Kader und jetzt ist doch Geld da, jetzt ist doch die Attraktivität da, Champions League zu spielen. Und ich muss schon sagen, ich habe ja gesagt, dass vor ein paar Wochen das jetzt das höchste der Gefühle für einen Didi Kübauer sein kann, dass er vielleicht nochmal zu Rapid geht. Und der Martin Konrad hat mich völlig zu Recht eingebremst und gesagt, na jetzt lass ja mal da die Champions League erreichen, dann schaut das ganz anders aus und ich lerne daraus, man sollte öfter auf den Martin Konrad hören.
Ja. Das ist lieb von euch, aber manchmal treffe auch ich in Schwarze, wie es so schön heißt. Nein, aber natürlich ist das jetzt für den Kübauer in seiner Trainerkarriere, sind das die erfolgreichsten Monate, brauchen wir überhaupt nicht reden. Und natürlich ändert sich da vieles, auch für ihn möglicherweise. Also er wird auf alle Fälle bei vielen Clubs jetzt noch zusätzlich auf dem Radar sein. Hat zwar den Vertrag vorzeitig um 2 weitere Jahre von 27 auf 29 beim LASK verlängert, aber natürlich gibt es da Möglichkeiten auszusteigen. Das hat er ja auch schon in Wolfsburg vor 11 Monaten gezeigt. Aber übrigens, er ist ja mit einer, der dafür hauptverantwortlich ist, denn das wollte ich noch erwähnen zum gestrigen Spiel. Das ist ja vor allem nicht nur eine physische, sondern auch eine psychisch-mentale Angelegenheit gewesen, dass du, wenn du 0-1 und insgesamt 0-4 zurückliegst und dann noch sagst, ich sage jetzt nicht, das ist geschenkt, das ist vorbei, sondern du sagst, ich möchte da noch weiterspielen und hoffe noch, dass vielleicht doch noch was geht. Und das ist natürlich eine Sache, die vom Trainer aus auch ausgeht. Und das spricht nicht zum ersten Mal für Teams von Didi Kübauer, dass sie es eben auch über die mentale Komponente schaffen, Dinge zu leisten und auch Dinge dann letztlich auch erfolgreich zu bestreiten.
Ja, also herzliche Glückwünsche nach Linz. Das meine ich wirklich, das taugt mir jetzt richtig. Martin, das von die von Lukas angesprochenen Spieler. Ich meine tatsächlich, der LASK ist plötzlich von einem Oger zu einer Prinzessin geworden, möchte ich sagen, liebe LASK-Fans, durch diesen Einzug in die Champions League. Ist es, denkst du, vorstellbar, dass Kalajdzic jetzt wirklich kommt oder hat er in der deutschen Bundesliga, habe ich heute wieder gelesen, bei Sky Sport Austria, angeblich ein Angebot. Was ist da besser, dass er nach Mainz geht zum Beispiel oder dass er mit dem LASK Champions League spielt?
Also eins ist klar, der LASK, Lukas hat schon gesagt, Minimum 25 Millionen, bei Sturm waren es 28, 2024, 25 in der Champions League. Das kann man erst dann nach einem Jahr sagen, weil da gibt es ja dann aus den diversen Marketing Töpfen auch noch zusätzlich Geld, je nachdem auch, wie viele Punkte sie machen. Das ist ja durchaus möglich. Aus Top 4 gibt es zwar Stuttgart, Como und Lens, wo ich sage, das wird schwierig sein, aber es kommt im Top 4 natürlich auch, sage ich einmal, heute spielt Bratislava gegen Celje, gegen den slowenischen Meister. Also das gibt auch möglicherweise ein, zwei Gegner, wo du auch punkten kannst. Das heißt, da ist dann auch etwas möglich. Also da gibt's jedenfalls Geld und da wird jetzt noch was passieren beim LASK. Das kann natürlich ein Kalajdzic sein, das kann aber auch noch ein Spieler sein, auch im Flügel. Es kann natürlich auch sein, dass ein Uso noch weggeht, der einfach, finde ich, ein überragender Spieler ist und der noch 2 Jahre allerdings Vertrag hat. Das werden noch spannende Tage werden bis Mitte nächster Woche, bis das Transferfenster zu ist. Bei Horvath im Übrigen kann ich aktuell sagen, schaut es eher so aus, als ob er bleibt. Aber auch da ist natürlich das Transferfenster noch nicht zu und in den USA geht es ja sogar noch ein paar Tage länger. Aber natürlich ist jetzt vieles möglich beim LASK und das wird sich dann wohl auch auswirken, je nachdem, was da noch passiert, vor allem bei den Zugängen auf die österreichische Bundesliga. Denn die haben da zwar mehr Spiele, und das kann natürlich dann auch manchmal kritisch sein, wenn man dann am Wochenende Bundesliga spielt. Aber ich habe den Eindruck, wenn da jetzt noch 1, 2 weitere Spieler kommen und die Bank ist ohnehin schon ganz gut, dann kann das natürlich auch eine Auswirkung haben für den LASK, für diese Bundesliga-Saison.
Und ich möchte eins noch ins Feld führen, das Publikum in Linz, Lukas. Ich war da einmal und da war das Stadion nicht voll, aber die haben so einen Terz gemacht. Das Publikum in Linz ist schon echt lässig auch. Also das ist fast schon auf Augenhöhe mit dem, was bei Sturm jede Woche los ist und was bei Rapid normalerweise los ist. Siehst du das ähnlich oder habe ich da jetzt irgendeine Mannschaft vergessen?
Ja, und das Stadion ist ja auch so geschickt gebaut, dass das ja drin bleibt. Gell? Also das ist ja schon gut. Da kann es schon laut werden. Ja, sicher. Und das Verhältnis zwischen den Fans und dem Club war auch schon mal angespannter. Es hat da auch durchaus gute Gründe gegeben, warum das so war und auch Gründe gegeben, warum er den LASK in den vergangenen Jahren nicht sympathisch gefunden hat, wenn ich das hier anmerken darf.
An Boateng, du denkst an Herrn Boateng zum Beispiel? Ja.
Zum Beispiel, ja. Na gut, aber ja, jetzt gibt ihnen der Erfolg auf jeden Fall einen riesigen Push. Es war eine untypisch österreichische Leistung, so hat es der Didi Kübauer dann gesagt. Und ich bin ja mittlerweile sogar, ich glaube ja, alles ist möglich, weil der Kübauer hat gesagt, wie er den LASK übernommen hat, naja, Meister werden wir sicher nicht, wie er da übernommen hat, wo sie am Tabellenende waren. Und jetzt hat er gestern gesagt, naja, Champions League werden wir sicher nicht. Also wer weiß, ja, was alles möglich sein wird.
Das wäre natürlich eine
Ich wollte nur sagen, wegen der Zuschauer, das ist auch gestern natürlich nicht wirklich positiv aufgenommen worden, die Kartenpreispolitik auf der Längsseite 140 Euro. Deswegen war sie auch nicht ganz ausverkauft. Bin schon gespannt, wenn das Vierer-Abo rauskommt, also wenn das dann hochgerechnet über 500 kostet, mal sehen. Möglicherweise ist es dann, weil es das erste Mal Champions League ist, egal, aber das ist schon auch mit ein Grund, warum es weiterhin, sage ich einmal, nicht alles konfliktfrei verläuft zwischen der LASK-Fanszene und dem LASK-Fußballclub. Aber natürlich ist das ein Thema, aber hat nichts damit zu tun, wie die Arbeit der Mannschaft ist und des Trainers.
Dafür sind sie ja bekannt. Das war ja schon vor Jahren auch so. Und dass du, weiß nicht, 80 Euro hingelegt hast für ein Europa League oder Conference League, wo haben sie gespielt, für ein 0-0 im November am Abend. ja. Und ich glaube ja, ohne Insights zu kennen, aber ich glaube, sie sind froh, dass die VIP-Plätze, die es nicht zu wenig gibt in diesem Stadion, die sind meines Wissens nach vergriffen. Und dann hast du sie schon irgendwie ausfinanziert. Darauf musst du schauen.
Und ja, und vor allem über Jahre. Genau, über Jahre ist ja gleich mit der Eröffnung des Stadions, gleich auf 5 Jahre sind diese Logen verkauft worden. Ich glaube, da deswegen ist eine gewisse Unabhängigkeit da, aber wenn man einiges hört, dann sage ich mal so, diese Millionen jetzt durch die Champions League, die tun dem Verein gut, weil der Herr Gruber, der Geschäftsführer, auch natürlich, ich will nicht sagen all in, das ist jetzt dann immer so ein Begriff, aber trotzdem auch viel riskiert hat mit vielen Transfers und auch mit dem ein oder anderen Trainerwechsel. Da ist dann schon auch wichtig, dass du natürlich auch Einnahmen hast und das geht halt nur über Transfers. Da hat der LASK schon zugelegt, ist aber nicht in der Dimension wie Salzburg und deswegen braucht er natürlich dann eben Transfers über Europacup und die Champions League ist natürlich, ich sage einmal, außergewöhnlich und es wird natürlich immer schwieriger. Nächstes Jahr gibt es ja nur mehr einen Teilnehmer in Österreich und der muss dann schon in der zweiten Quali-Runde starten, muss also 3 Runden überstehen und nicht so wie der LASK jetzt 1.
Da freue ich mich drauf, auf die Champions League mit dem LASK. Martin, we let you go. der neue GAK-Trainer wartet auf dich. Vielen, vielen Dank. Klink dich einfach aus. Wir sind gespannt auf die Auslosung dann vor allen Dingen auch. Also Sturm hat ja damals jetzt nicht so wahnsinnig viel Glück gehabt, finde ich, als das Auswärtsspiel in Dortmund hätte ich gern zu Hause gehabt und Leipzig hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht als Gegner in Klagenfurt, aber gut. Martin, herzlichen Dank.
So ist es. Das werden wir sehen. Morgen Donnerstagabend Champions League Auslosung, am Freitag dann die Auslosung für Europa League und Conference League, wo ja mit Sturm, apropos, mit Salzburg Minimum zwei weitere sind, vielleicht auch Rapid oder hoffentlich Rapid, und bei der Austria wird es ein bisschen schwieriger. Also das heißt, es ist schon diesmal ein Lebenszeichen. Österreich hat übrigens, das darf ich nur zum Abschluss sagen, mit dem Erfolg gestern auch von dem LASK jetzt schon mehr Punkte in der Qualifikation gemacht als in den letzten 10 Jahren. Das heißt, das ist zumindest einmal wichtig gewesen, um nicht komplett abzustürzen, und jetzt geht es dann wieder Richtung Top 15 und vielleicht dann eben auf Sicht gesehen wird es dann auch wieder 5 europäische Teilnehmer geben. Das ist ja prinzipiell ganz gut und tut auch unserem Selbstwertgefühl ganz gut.
Wohl wahr. Martin, vielen, vielen Dank.
Gut.
Baba, vierte.
Ciao.
Lukas, wie gut sind unsere Volleyballerinnen denn? Also du sagst da 24 Mannschaften erweitert, erstmals die ganze Geschichte, aber wie gut sind sie, die österreichischen Volleyballerinnen?
24 Teams sind dabei und sie sind ganz klar das 24. stärkste Team in diesem
Turnier. Echt?
So ist es. Das wissen sie, das wissen alle. Man hat sich dann mit Ach und Krach für diese EM qualifiziert. Da ging es dann wirklich schon um Satzverhältnis in der Qualifikation. Es war wirklich ganz knapp, aber das ist gelungen. Und das soll so ein bisschen eine Initialzündung sein. Ja? Also es ist wirklich so, dass da die jungen Österreicherinnen, die da dabei sind, so ich würde jetzt einmal sagen, die Hälfte davon ist wirklich jung, so an die 20 Jahre alt, und spielt bei österreichischen Vereinen, wo du vielleicht dann Geschenkekorb gewinnen kannst, aber nicht einen Beruf ausüben kannst damit. Ja? Und das ist eben jetzt die große Hoffnung von den allen, dass sie bei der EM auffallen und dass dann Vereine aufmerksam werden auf sie, Vereine im Ausland, wo du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Also das Frauenvolleyball, das ist schon ein Riesending in einzelnen Ländern, in der Türkei zum Beispiel, okay. In Italien. Okay. Ja, du kriegst da Millionenverträge. Die absoluten Superstars, das sind wirklich bestbezahlte Sportlerinnen. Ja.
Echt?
Und das ist ja uns gar nicht so bewusst. Eben, woher sollten wir es wissen oder so? Ja. Und ja. Diese EM, vielleicht auch noch ein Insight, diese EM wird in 4 Standorten gespielt, in Göteborg, in Baku, in Brno und in der Türkei. Oh je, jetzt weiß ich die Stadt gar nicht, in der Türkei. Jedenfalls ist in der Türkei eine Halle mit 16.000 Plätzen, ja, und die ist auch voll, wenn die Türkei spielt. Und wenn dort niemand spielt, dann, also wenn die Türkei nicht spielt, dann kommen so 5.000 Leute rein, ja, dann schaut ja,
trotzdem,
das recht leer
trotzdem,
aus, die Halle.
Ja? Nee, genau,
aber die wäre dann trotzdem randvoll, weil die in Brünn fast maximal 5.000, nicht ganz 5.000, also dann wäre die andere Halle wieder randvoll. Dort schaut es ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen trauriger aus, ja, weil dort spielt Tschechien, dann ist die Hütte voll. Vielleicht Serbien auch, weil die sind wirklich, die sind Europameister, die sind Nummer 1, ich glaube sogar Nummer 1 der Welt. Serbien ist eine Großmacht, ja. Und dann tut sie was, und sonst ist es halt schwierig. Wenn Österreich jetzt gegen Griechenland spielt, ja, wird es ein bisschen schwieriger. Aber dann sind auch ein paar dabei, die so ein Tagesticket haben und fürs Abendspiel dann die Tschechinnen sehen wollen. Dann waren da auch schon ein paar mehr dabei. Also so ist das dort. Und ja, genau, also sie sind 24. von 24 und haben am Dienstag einen Satz gewonnen gegen Griechenland. Und das ist ja jetzt auch so schwer zu verkaufen. Ja? Dann verlierst du das vierte Spiel im vierten Match und verlierst das aber 1-3 und musst das quasi also verbuchst das intern als Erfolg, aber erklär das einmal den Leuten auf der Straße, dass das jetzt wirklich ein Erfolg war. Ja? Also es ist schwierig. Ich verstehe auch, dass es nicht leicht zu verstehen ist, aber es ist wirklich so, dass das denen schon Motivation gibt. Ja, hey, wir haben das jetzt einmal geschafft, na, wenn wir es einmal schaffen, schafft man es vielleicht zweimal und dann haben wir es am Rande einer Niederlage. So langsam, aber stetig muss man sich hocharbeiten, und Österreich hat noch nie auf so einem Niveau gespielt, ja, also von den Gegnerinnen her. Die haben noch nie gegen so gute Teams gespielt. Woher sollst du das dann auch irgendwie kennen können? Woher sollst du die schlagen können? Jetzt ist es halt das erste Mal so weit. Und das ist quasi hoffentlich ein Start in in was Nachhaltigeres, dass da mehrere sich auch denken, mehrere junge Frauen in Österreich, hey, ich will das zum Beruf machen. Ja.
Klingt, hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise, dass es Ligen gibt, wo du, weil, wenn du im Hockey schaust, Hockey gibt es auch Ligen, wo du sagst, okay, vielleicht in den Niederlanden, vielleicht in Indien, wo richtig, richtig gute Spieler richtig, richtig viel Geld verdienen, aber Volleyball ist spannend. Lukas, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir hören uns bei nächster Gelegenheit. Ich danke dir, mein Lieber. Kurze Pause.